Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Welche wirtschaftlichen Ziele steckt sich die chinesische Regierung für dieses Jahr? Auf eine Beantwortung dieser Frage auf dem Nationalen Volkskongress in Peking hatten so gut wie alle aus vielen wirtschaftlichen Bereichen gewartet und wurden enttäuscht. Mehr dazu und zu Chinas Wirtschaft in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Lufthansa schauen, sowie auf den Vermögensverwalter BlackRock und eine Firma vorstellen, die Corona-Tests herstellt. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Heute begann der Nationale Volkskongress in China mit einigen Entscheidungen, die es bereits in sich hatten, sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Und die Beschlüsse zur Wirtschaft bisher stellt Steffen Wurzel vor.
Einerseits hat Chinas Wirtschaft die Coronavirus-Krise relativ gut überstanden. Die Industrieproduktion liegt statistisch gesehen schon wieder etwa auf Vorjahresniveau. Davon profitieren zum Beispiel die Autoindustrie, die Elektronikbranche und der Bereich der Schwerindustrie. Doch ein großes Problem bleibt der Konsum, denn solange das Coronavirus weltweit für wirtschaftliche Schwäche sorgt, leidet der für China wichtige Exportbereich. Dazu kommt, in China haben seit Jahresbeginn Millionen Menschen die Arbeit verloren. Vielen Chinesinnen und Chinesen fehlt zurzeit einfach das Geld, um es auszugeben. Auch wenn die Staats- und Parteiführung dieses Jahr kein konkretes Wachstumsziel benenne, eine Rate von 3% werde man anpeilen, vermutet die Shanghaier Wirtschaftswissenschaftlerin Ye Tan. 3% Wachstum, das wäre ein gutes Niveau, um die Arbeitslosigkeit im Rahmen zu halten, vor allem unter jungen Menschen. Denn wenn die Wirtschaft nicht genügend wächst und zu viele junge Menschen keine Arbeit haben, dann könnte das für soziale Spannungen im Land sorgen. Und das will die Kommunistische Partei in jedem Fall verhindern. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, will Chinas Staats- und Parteiführung massiv neue Schulden machen. Regierungschef Li Keqiang kündigte heute in Peking an, dass Chinas Haushaltsdefizit auf mindestens 3,6% steigen werde. Mit den neuen Schulden wird Chinas Führung unter anderem neue Infrastrukturprojekte bezahlen. Auf diese Art und Weise hat sie bereits in den vergangenen Jahren für Wirtschaftswachstum gesorgt und Schwächephasen abgefedert. Kritiker warnen allerdings, dass viele dieser Infrastrukturprojekte nicht nachhaltig seien.
Aus Peking, Steffen Wurzel. Die wirtschaftliche Erholung ist also oberstes Ziel der Regierung in China. Wie kommt diese Aussage auf den Finanzmärkten an? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Werle zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Frau Werle, China plant Milliardenausgaben. Beflügelt das die Stimmung auf dem Aktienmarkt?
Naja gut, Milliardenausgaben, das ist das eine. Es gibt halt viele Unwägbarkeiten. Wie lange wird es beispielsweise dauern, bis wir wirklich wieder eine normale wirtschaftliche Entwicklung wie vor den Corona-Zeiten haben werden? Wird es eine zweite Infektionswelle geben? Dann darf man nicht vergessen, der DAX hat zuletzt deutlich zulegen können. Da nehmen Anleger gerne mal Gewinne mit. Momentan sehen wir ein Minus von fast 0,5%. Der DAX fällt auf 11.024 Punkte. Kurz vor der Sendung habe ich mit Carsten Pszeski von der ING über China gesprochen. Carsten Pszeski macht sich Sorgen, was derzeit dort passiert, denn China ist ja nicht irgendein Land, das ist ein wichtiger Handelspartner, es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wir sehen gerade, selbst wenn in den Fabriken wieder gearbeitet wird, selbst wenn wieder ein Stück weit Normalität einkehrt, das alles hinterlässt Spuren. Carsten Pszeski formuliert das so.
Wenn jetzt wirklich China zum ersten Mal, ich weiß nicht, in wie vielen Jahrzehnten, im Gesamtjahr geschrumpft sein wird, dann sagt das einiges. Und wenn man sich auch so die Prognosen anschaut, dann wird auch das strukturelle Wachstum in China von den 6%, die wir noch vor der Krise haben, runterrutschen auf 4%.
Corona ist zwar nicht Auslöser, beschleunigt aber die Diskussion um Sinn und Unsinn von weltweiten Handelsbeziehungen. Was heißt das?
Das heißt, wir hatten vor Corona natürlich schon den Handelskrieg. Da musste man sich auch schon mal drüber überlegen, muss man eventuell seine Produktionsketten, seine Lieferketten verändern, wenn es weltweit jetzt zu mehr Protektionismus kommt. Corona hat auch unheimlich viele nationale Reflexe wieder losgelöst auf der gesamten Welt. Das heißt natürlich auch, dass sich jetzt die Unternehmen vielleicht noch mehr als schon vor der Corona-Krise überlegen werden, sind unsere Lieferketten, dass wir also Unterteile x-mal hin und her transportieren, bevor dann das Endprodukt da ist. Sind die noch so sinnvoll oder könnte es doch mehr Sinn machen, wenn man Lieferketten mehr regional macht? Muss man aber auch dazu sagen, so eine Lieferkette zu verändern, Produktionsketten zu verändern, dauert lange und ist auch unheimlich teuer.
Das heißt, wird sich da über kurz oder lang etwas verändern?
Ich denke, es wird ein Umdenken jetzt beschleunigt werden. Jetzt aber zu denken, dass man sich komplett loslöst von Asien oder von dieser weltweiten Lieferkette, so weit wird es nicht gehen. Man wird darüber nachdenken, aber müssen wir auch ganz sicherlich, wenn wir über China sprechen. Ich meine, Asien ist immer noch der wachstumsdynamischste Markt weltweit. Das heißt, da werden auch westliche Unternehmen, da werden deutsche Unternehmen durch alles daran tun, um in diesem Markt vertreten zu sein.
Um die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China ist es zuletzt ruhig geworden, aber sie sind ja nicht vom Tisch und der November und damit auch die Präsidentschaftswahlen in den USA rücken näher. Was könnte da noch auf uns zukommen?
Na, da kann auch einiges auf uns zukommen. Ich denke, dass die Rhetorik aus dem Weißen Haus sicherlich nochmal schärfer wird. Wir hatten das vor 2-3 Wochen schon mal gesehen. Und dann wird das Interessante sein, ob es dann auch immer mehr Beweise, Informationen gibt, die ja auch vor ein paar Wochen angestoßen wurden von diesen internationalen Nachrichtendiensten. Also wenn es um die Schuldfrage geht oder hat China jetzt zum Beispiel bei der Corona-Krise etwas vertuscht, wenn es da wirklich mehr Deutlichkeit gibt, dann heißt das nicht nur, dass Donald Trump seinen super Sündenbock gefunden hat, dann könnte es auch durchaus sein, dass die Europäer und andere westliche Länder mit den Amerikanern gemeinsame Sache machen. Und sowas sehen wir schon in den Anfängen jetzt auch, wenn das Industriepolitik betrifft in Europa. Man sieht schon, dass man auch in Europa so ein bisschen im Kielsurg von Trump mitfährt, um halt Europa ein bisschen mehr abzuschotten vor ungewünschten chinesischen Investitionen.
Wie steht China nach Corona da?
Deutlich schwächer, aber es gibt so viel Wirtschaftskraft von der Regierungsseite aus. Wenn man sich das anschaut, da werden jetzt wieder 6-8% vom Bruttoinlandsprodukt in die Wirtschaft gepumpt, um dadurch mit zukunftsorientierten Investitionen die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bekommen. Das heißt, ja, Corona war ein enormer Schlag für die chinesische Wirtschaft, aber langfristig wird China einfach wirklich ein enorm wichtiger, wenn nicht der wichtigste Spieler weltweit sein.
Und was heißt das für die größte Volkswirtschaft der Welt, für die USA?
Das heißt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass nicht nur der Handelsstreit weitergehen wird, auch nach den Präsidentschaftswahlen im November, sondern dass wir einfach diesen Technologiekrieg zwischen den beiden Großmächten USA und China auch in den nächsten Jahrzehnten sehen werden.
Soweit Carsten Bjeski, ING-Chefvolkswirt, mit einer Einordnung zur Wirtschaft Chinas und ihrer Rolle für Deutschland und die Welt. Angesichts der aktuellen Entwicklung auf dem Aktienmarkt, was, Frau Wehrle, tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,46% auf minus 0,48% und Gold wird teurer. Die Feinunze kostet aktuell $1,735,85.
Viel Bewegung sehen wir auch beim Ölpreis. Was ist der Grund?
Ja gut, wir haben über die ungewissen Konjunkturaussichten in China gesprochen. Nicht zu vergessen die Spannungen zwischen den USA und China in Sachen Handelsstreitigkeiten. Das alles hat ja Auswirkungen auf globale Wirtschaftsbeziehungen. Öl ist ein wichtiger Rohstoff bei der Produktion. Öl wird aber auch beim Transport gebraucht. Ja, und wenn halt weniger produziert und transportiert wird, hat das Auswirkungen auf den Ölpreis. Zumindest ist das ein wichtiger Faktor. Die Ölpreise geben heute deutlich nach.
Wie reagiert der Euro auf die erneut aufgeflammten Sorgen vor einem Handelskonflikt zwischen den USA und China?
Auch der Euro billiger. Der US-Dollar profitiert derzeit von seinem Status als weltweite Reservewährung. Ja, man kann so formulieren, wenn die Lage unübersichtlich ist, dann greifen viele auf Währungen zurück, die weltweit sehr viel gehandelt werden. Und das ist nun mal beim US-Dollar der Fall.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen noch auf Einzelwerte. Nachrichten aus China schlagen ja oft auf die Aktienkurse der Autobauer und der Autozulieferer durch. Was sehen wir hier auf der Anzeigetafel?
Für viele ist China mittlerweile der wichtige Absatzmarkt geworden. Und ganz klar, wenn es in China nicht mehr so gut läuft, dann überlegt sich der ein oder andere, kann er noch ein neues Auto kaufen oder nicht. Andererseits, es gibt Konjunkturhilfen, ob das nun Daimler, BMW, VW oder Continental sind. Die Aktien können sich von ihrem Tagestief erholen, steigen bis 0,5%.
Und wir werden ja gleich noch ausführlich darauf eingehen. Es sieht ganz danach aus, als ob die Lufthansa Staatshilfe bekommt. Wie reagieren die Anleger?
Sehr optimistisch, sehr positiv. Lufthansa-Papiere gehören heute zu den großen Gewinnern im DAX. Sie steigen um fast 2%.
Claudia Wehrle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Kommen wir zur bereits erwähnten Lufthansa. Die Leitung der Fluggesellschaft hatte in der Nacht zu Donnerstag bestätigt, dass es fortgeschrittene Gespräche mit der Bundesregierung über Staatshilfen gibt. Einige angedachte Eckpunkte sind auch schon bekannt, viele Gesichtspunkte wie Fragen zur Jobsicherheit beispielsweise noch nicht. Eine Entscheidung wird aller Voraussicht nach heute allerdings noch nicht fallen, aber Reaktionen gibt es reichlich. Brigitte Scholtes fasst alles rund um die geplante Stallzhefe für die Lufthansa zusammen.
Das Echo ist geteilt auf das Konzept zur Rettung der Lufthansa. Das sieht ja vor, dass der Staat bis zu 9 Milliarden Euro bereitstellt, einen Teil als Darlehen, einen Teil als stille Beteiligung, einen dritten als direkte Beteiligung von 20% sowie eine Wandelschuldverschreibung. Die kann, sollte eine feindliche Übernahme drohen, in echte Aktien gewandelt werden, damit der Bund dann die Sperrminorität von gut 25% hätte. Außerdem will die Bundesregierung 2 Aufsichtsratssitze bei Lufthansa besetzen. Das Mitspracherecht des Staats ist also recht gering. Das verteidigte Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschlandfunk.
Das Beste ist, wenn die Lufthansa wie in der Vergangenheit operativ erfolgreich ist, Gewinn erwirtschaftet, dann ist sie wettbewerbsfähig und dann bekommt der Steuerzahler auch sein Geld zurück und nicht dadurch, dass sich Linke und Grüne in die operative Geschäftsführung der Lufthansa einmischen.
Der Lufthansa nicht ins eigentliche Geschäft hineinzureden, dafür hatte sich auch CSU-Chef Markus Söder in den vergangenen Tagen stark gemacht. Er begrüßte deshalb das Konzept. Im ZDF sagte er heute Morgen:
Der Staat muss quasi wie ein Beiboot sein, das hilft, das stabilisiert und dann nach gewisser Zeit wieder verlässt und dann auch wieder rausgeht. Ich glaube, der jetzige Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, jedenfalls nach dem derzeitigen Stand, könnte ein gutes Beispiel sein, wie man als Staat helfen kann, ohne am Ende eine Staatswirtschaft zu machen.
Die Lufthansa müsse im Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Daran hätten auch die Gewerkschaften großes Interesse, sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Rainer Hofmann, im Deutschlandfunk. Allerdings mahnte er auch:
Das oberste Ziel wird natürlich sein, Beschäftigung zu sichern. Aber darüber hinaus werden wir natürlich mit völlig neuen Verkehrskonzepten insgesamt, mit neuen Mobilitätskonzepten in Europa arbeiten müssen. Da muss die Lufthansa ein wichtiger Player bleiben. Von da aus kommt es jetzt erstmal darauf an, dass das Unternehmen im Markt erhalten bleibt und Beschäftigung gesichert wird.
Denn in dem vorliegenden Konzept fehlt eine formale Absicherung der Arbeitsplätze im Konzern. Es müsse noch klargestellt werden, dass Staatsgelder nicht dazu verwendet werden, Mitarbeiter freizusetzen, sagt Nikolai Baublis, Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO.
Da haben wir die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Uns bleibt nur übrig, vernünftig zu verhandeln in allen Konzerngesellschaften mit Flexibilisierungsmaßnahmen und mit sozialverträglichen Maßnahmen.
Derzeit handelt der Vorstand noch die Details zu dem Konzept aus.
Brigitte Scholtes zur Diskussion rund um die Lufthansa. Seit Jahresanfang steht 1 Billion US-Dollar weniger zur Geldanlage zur Verfügung. Das klingt schon nach Super-GAU, nach Katastrophe. Und eine Erfolgsmeldung ist das nicht für den weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, aber ein Weltuntergang auch nicht, wie Antje Passenheim auf der Hauptversammlung des Verwaltungsgiganten erfuhr.
Die Corona-Krise hat zugeschlagen, doch Analysten sind sich einig. Der mächtige Vermögensverwalter ist mit einem blauen Auge davongekommen. Das sagt auch Analyst Dan Fannon vom Finanzhaus Jefferies. BlackRock ist da der Vorzeigejunge im Hinblick auf die weltweite und große Verteilung ihres Geschäftsfelds. Das gibt ihnen auch Flexibilität. Sie werden auch durch die Krise weiter investieren und in einigen Bereichen versuchen, die Vorreiterrolle auszubauen, zum Beispiel im Technologiesektor.
Technology is something that they will continue to focus on.
Viele Kunden haben ihr Geld wegen der Corona-Krise abgezogen und auch weit weniger investiert als sonst. Dazu die Kursverluste an den Börsen. Durch die Krise verwaltet BlackRock derzeit fast 1 Billion US-Dollar Anlagegelder weniger als noch zum Jahresanfang. Es sind aber immer noch knapp 6,5 Billionen. Der einflussreiche Konzernchef Larry Fink predigt seit Wochen, die Wirtschaft wird es packen.
I do believe we're going to be able to reboot.
Auch wenn das etwas länger dauern kann. Der Weg aus der Krise sei für die Anleger auch eine Chance zum Umdenken. Zugunsten von Anlagen, die den Umweltschutz und soziale Kriterien berücksichtigen. Wenn wir über das Schlimmste hinweg sind und es bergauf geht, dann werden mehr und mehr Menschen sagen, ich mache mir Sorgen um die Welt, nicht nur wegen einer Gesundheitskrise, sondern auch wegen der Umwelt.
crisis, but also an environmental crisis.
Bereits im ersten Quartal hätten Produkte mit diesem Fokus eine große Nachfrage erfahren. Auch Wall Street Analyst Fannin sieht den Erfolg bei den börsengehandelten Fonds, dem andere Vermögensverwalter seiner Meinung nach folgen sollten. BlackRock ist sehr erfolgreich mit seinem Angebot an nachhaltigen ETFs. Das Programm ist trotz allem auf dem Weg zu Rekordzuwächsen in diesem Jahr, nachdem es die schon 2019 hatte. Auch da sehen sie bisher weiterhin steigende Nachfrage. Mit einem Jumbo-Vorstand will BlackRock seine Kunden aus der Krise führen. 16 Mitglieder ließen sich auf der virtuellen Hauptversammlung von den Investoren für das Board bestätigen. Und Chef Larry Fink erklärte, unsere Größe ist, was wir daraus machen.
Antje Passenheim über BlackRock. Und wie immer freitags haben wir in dieser Sendung ein Firmenporträt im Programm. Und da geht es passend zu den Wünschen des Bundesgesundheitsministers um eine Firma, die Corona-Tests herstellt. Der Bundesgesundheitsminister hatte ja in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass er die massenhafte Testung auf das Coronavirus vorantreiben will. Da kommt das Angebot einer Berliner Firma gerade recht. Dieter Nürnberger stellt sie vor.
Das ist in kleinen Firmen so, da packt der Chef auch selber.
Was ist das jetzt, was Sie da ins Kids, Auto liefen? Kids.
Hier haben wir Bratislava. Ich habe viele für Spanien, Polen. Heute gibt es nur Europa und Deutschland.
Olfert Land ist Geschäftsführer der kleinen Berliner Biotech-Firma Tipp Molbiol Synthese Labor GmbH. Und er hat im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Mehr als 3 Millionen Corona-Testpakete oder auch Testkits genannt, wurden hier seit Januar produziert. Sie gehen in alle Welt. Ein kleines Unternehmen mit lediglich rund 40 Beschäftigten. Gearbeitet wird, wenn nötig, auch an Wochenenden und Feiertagen.
Wir machen alles, was Kunden von uns erwarten. Und das sind vor allen Dingen Infektionserreger, also Influenza, Norovirus, Salmonella, sexuell übertragbare Krankheit. Wir haben ein paar Sachen, die in Richtung Krebs gehen. Und wir haben Mutationsanalysen, zum Beispiel Blutgerinnungsstörungen, die man untersuchen kann mit unseren Produkten.
Mit dieser Geschäftsstrategie hat das Unternehmen 30 Jahre lang schwarze Zahlen geschrieben. Und nun, wie übrigens schon 2010, geht der Umsatz durch die Decke. Vor rund 10 Jahren war es die Schweinegrippe und diesmal das Coronavirus. Olfert Land hat in den vergangenen Jahrzehnten schon mehrere Virusausbrüche beruflich begleitet. Dadurch sind langjährige Geschäftsbeziehungen besonders nach Asien gewachsen. In den meisten Fällen waren es eher kleine und lokal begrenzte Ereignisse, Virusausbrüche, über die nicht immer in der internationalen Presse berichtet wurde. Kommerziell nicht interessant, sagt Land. Er hat dennoch die Tests angeboten und auch geliefert. Sein Unternehmen hat kein Patent auf die Technologie der Untersuchungen. Im Fall der Fälle könnten viele Testlabors entsprechend agieren.
Die grundlegende Technologie, die wir nutzen, Polymerase-Kettenreaktion, hat sowohl einen Nobelpreis bekommen, wie hatte auch ein Patent. Das ist inzwischen abgelaufen. Das ist schon zu alt. Das heißt, die grundlegende Technologie kann jeder benutzen.
In der Lokalpresse wurde Tipp Molbiol bereits als Berlins derzeit gefragtestes Unternehmen tituliert. Und in der Tat, Olfert Land scheint ein besonderes Gespür dafür zu haben, welcher Virustest unmittelbar gebraucht wird. Er hat, wie die meisten Experten, im Januar zum ersten Mal über das neue Coronavirus gehört und dann schnell gehandelt.
Das werden Sie immer bei kleinen Unternehmen feststellen, dass die flexibler sind, wenig Verwaltung, kurze Entscheidungsprozesse.
Das Unternehmen sitzt in einem Gewerbegebiet in Berlin-Tempelhof, ein alter Backsteinbau. Hier sind das Lager, die Poststation und natürlich auch Labore untergebracht.
Das hier ist ein Reinraum, das merkt man hier, es gibt so ein bisschen Überdruck. Das heißt, da kommt kein Dreck rein. Es ist kein Ebola-Schutzlabor, da ist Unterdruck, dass Ebola nicht rauskommt. Wir wollen keinen Dreck reinbekommen.
Alle Mitarbeiter, der Chef inklusive, müssen sich derzeit 2 bis 3 Mal die Woche selbst auf das Coronavirus testen lassen. Auch Besucher müssen vor Betreten des Betriebsgeländes den inzwischen berühmten Rachenabstrich über sich ergehen lassen und dann ein paar Stunden auf die hoffentlich gute Nachricht warten.
Bei Ihnen ist das Virus nicht nachweisbar.
Olfert Land hat vor 30 Jahren Tipp Molbiol gegründet, aus einem Universitätsprojekt heraus. In einer Zeit, als es das Wort Startup noch gar nicht gab.
Ich war Doktorand in der Biochemie, also Protein Engineering. Und wir brauchten diese Oligonukleotide, um Proteine zu verändern. Und dann haben wir im Institut so eine Maschine besorgt. Und dann hatten wir plötzlich sehr viele Freunde in der Medizin, im Max-Planck-Institut, die wir einfach mitversorgt haben. Und da schien so etwas wie ein Markt zu sein. Und dann haben wir eine Firma aufgemacht und haben eben diese Produkte angeboten.
Und seitdem läuft das Geschäft, seit Jahresbeginn jedoch mehr denn je. Vor allem die Logistik ist aktuell eine Herausforderung. Geschäftsführer Land hetzt regelrecht durch die Gänge. Tür auf, Tür zu. In einem Raum wird es lauter. Hier sitzt sein Sohn, der derzeit wie der Rest der Familie auch aushilft. An der Labelmaschine werden Mini-Etiketten direkt auf die Teströhrchen geklebt. Bis vor kurzem noch Handarbeit, nun vollautomatisch. Das Corona-Testkit ist recht unspektakulär. Ein kleiner Plastikbeutel, 14 Gramm schwer, zwei kleine Ampullen darin, eine davon lichtdicht verpackt. Ein kleiner Beipackzettel. In mehr als 60 Länder wurde bereits geliefert. Im Februar kam sogar der Botschafter von Ruanda persönlich vorbei, um Tausende von Testkits für sein Land abzuholen.
Die alle wollen ihr Land versorgt wissen mit Testkits. Und viele wollen auch von uns eine Supply Guarantee. Aber ich kann nicht jedem Land garantieren, dass eine bestimmte Anzahl dorthin abgegeben wird. Das ist unmöglich. Die Volumen übersteigen das. Das haben wir früher nicht erlebt, dass Botschafter hier anrufen oder sogar persönlich vorbeikommen.
Olfert Land geht davon aus, dass das Geschäft mit dem Coronavirus-Test seinen Betrieb zumindest noch in diesem Jahr weiterhin voll auslasten wird. 18 Millionen Umsatz machte Tipp Molbiol im vergangenen Jahr. 2020 wird es wohl ein Vielfaches sein. Der Geschäftsführer sieht müde aus. Trotz einer 100-Stunden-Woche versucht er derzeit ausreichend Schlaf zu bekommen. Nicht einfach, sagt er, aber...
Was soll ich sonst machen? Verreisen? Geht gerade nicht. Oper gehen? Geht gerade nicht. Also die meisten Dinge könnte man ohnehin nicht machen. Das ist tragbar.
Das Firmenporträt von Dieter Nürnberger. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Überaus kritisch bewerten die Kommentatoren die Einstellung des Strafverfahrens gegen VW-Konzernchef Diess und Aufsichtsratschef Pötsch wegen möglicher Marktmanipulation im Dieselskandal.
Der Deal ist eine Niederlage für den Rechtsstaat, urteilt das Handelsblatt. Der Fall VW war geradezu exemplarisch dazu geeignet, das Funktionieren und die Kompetenz der Behörden und Gerichte zu beweisen. Ein Prozess hätte zeigen können, dass der Rechtsstaat die Kapazitäten und das Know-how hat, auch komplizierteste Sachverhalte zu durchdringen. Für Diess und Pötsch hätte die Sache nicht besser und auch nicht billiger ausgehen können. Für das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat dagegen nicht schlimmer. Und wie viel das Debakel den Steuerzahler kostete, wird wohl gar nicht erst nachgerechnet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest, einen Freispruch erster Klasse bekommen die beiden mit dem Deal jedoch nicht. Auch fast 5 Jahre nach Aufdeckung des Dieselskandals bleibt offen, wer in Wolfsburg wann was über die Manipulationen wusste. Rückhaltlose Aufklärung sieht anders aus. Für das Unternehmen mag es gut sein, dass sich Diess und Pötsch nun mit voller Kraft dem Umbau des Konzerns in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung widmen können. Für die Transparenz im Dieselskandal ist es das nicht. Die erwartete Einigung auf ein Rettungspaket für die Lufthansa veranlasst die Frankfurter Rundschau zu der Frage: Muss das sein? Eine Fluggesellschaft, die an der Börse noch 4 Milliarden Euro wert ist, wird vom Staat mit 9 Milliarden Euro gerettet. Doch die Lufthansa hat es verdient, ihr eine Chance zu geben. Schon deshalb, weil sie unverschuldet in die Existenzkrise gebracht wurde. Gleichwohl stellt sich die Frage, wie viel Geld angemessen ist. Hessens Ministerpräsident Bouffier hat die massive Unterstützung damit gerechtfertigt, dass Deutschland eine im Weltmaßstab wettbewerbsfähige Airline braucht. Warum eigentlich? Die Süddeutsche Zeitung betont: Eine wie auch immer geartete Insolvenz ist keine Option, denn die Folgen wären für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre unkalkulierbar. Dass der Staat sich nun beteiligen, aber nur relativ wenig mitreden will, ist zu begrüßen. Denn eine quasi Rückverstaatlichung wäre kontraproduktiv. Gleichzeitig muss es natürlich Auflagen und Vorkehrungen geben, damit die Hilfen nicht den Falschen zugutekommen. Entscheidend ist übrigens, dass der Staat wieder aussteigt, wenn die Lage das zulässt.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Tobias Oehlmeier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Besuche in Altenheimen und dazugehörige Hygienekonzepte. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.